durch den Schnee. Wie tritt man einen Weg in unberührten Schnee? Ein Mann geht voran, schwitzend und fluchend, setzt kaum einen Fuß vor den anderen und bleibt dauernd stecken im lockeren Tiefschnee. Der Mann läuft weit vor und markiert seinen Weg mit ungleichen schwarzen Löchern. Er wird müde, legt sich in den Schnee, steckt sich eine Papierosse an und Machorka-Rauch schwebt als blaues Wölkchen über dem weißen, funkelnden Schnee. Der Mann ist schon weitergegangen, doch das Wölkchen steht noch immer dort, wo er verschnauft hat. Die Luft ist beinahe unbewegt. Wege legt man stets an stillen Tagen an, damit die Winde die menschliche Arbeit nicht verwehen. Der Mann sucht sich seine Punkte in der Unendlichkeit des Schnees. Einen Fels, einen hohen Baum. Der Mann lenkt seinen Körper durch den Schnee, wie ein Steuermann sein Boot über den Fluss lenkt, von Landzunge zu Landzunge. Auf der schmalen und flüchtigen Spur folgen 5, 6 andere, Schulter an Schulter. Sie treten um die Fußspur herum, nicht hinein. An der zuvor bezeichneten Stelle angekommen, machen sie kehrt und laufen wieder so, dass sie frischen Schnee berühren, eine Stelle, die der Fuß des Mannes noch nicht betreten hat. Der Weg ist gebahnt. Nun können ihn Menschen, Schlittenzüge, Traktoren nehmen. Geht man den Weg des Ersten in seinen Fußstapfen, entsteht eine erkennbare, doch kaum begehbare, schmale Fährte, ein Fußpfad, kein Weg. Löcher, in denen es sich schwerer läuft als im unberührten Schnee. Der Erste hat es am schwersten, und wenn seine Kräfte erschöpft sind, geht ein anderer vom selben Fünfervortrupp voran. Von denen, die der Spur folgen, muss jeder, selbst der Kleinste und Schwächste, auf ein Stückchen unberührten Schnee treten, nicht in die fremden Fußspuren. Auf Traktoren und Pferden kommen nicht die Schriftsteller, sondern die Leser.
Sentenz. Menschen tauchen auf aus dem Nichts, einer nach dem anderen. Ein Unbekannter legte sich neben mich auf die Pritsche, wälzte sich nachts an meine knochige Schulter, gab mir seine Wärme, ein paar Tropfen Wärme, und erhielt dafür meine. Es gab Nächte, in denen mich gar keine Wärme erreichte durch die Fetzen der Steppjacke, der Wattejacke, und am Morgen sah ich meinen Nachbarn an wie einen Toten und wunderte mich ein wenig, dass der Tote lebt, auf einen Anschnauzer aufsteht, sich anzieht und demütig dem Kommando folgt. Ich hatte wenig Wärme. Wenig Fleisch war auf meinen Knochen geblieben. Dieses Fleisch reichte nur noch für Bitterkeit, das letzte der menschlichen Gefühle. Nicht Gleichgültigkeit, sondern Bitterkeit war das letzte menschliche Gefühl, das, welches den Knochen am nächsten ist. Der aus dem Nichts aufgetauchte Mensch verschwand am Tag. Die Kohleschiffe hatte viele Abschnitte und verschwand für immer. Ich kannte die Leute nicht, die neben mir schliefen. Ich stellte ihnen niemals Fragen, und nicht, weil ich ein arabisches Sprichwort befolgt hätte, frag nicht, dann wird man dich nicht belügen. Mir war ganz egal, ob man mich belog oder nicht. Ich war jenseits der Wahrheit, jenseits der Lüge. Die Ganoven hatten dafür eine harte, prägnante, grobe Redensart, voller tiefster Verachtung für den Fragenden. Wenn du es nicht glaubst, nimm's als Märchen. Ich fragte nicht und bekam kein
Graphit. Womit werden Todesurteile unterschrieben? Mit Kopierstift oder Passtusche? Mit Kugelschreibertinte oder Alizarin vermischt mit reinem Blut? In jedem Fall wird kein einziges Todesurteil mit einfachem Bleistift unterschrieben. In der Taiga können wir keine Tinte gebrauchen. Regen, Tränen und Blut lösen jede Tinte, jeden Kopierstift auf. Kopierstifte darf man in den Paketen nicht schicken. Sie werden bei Durchsuchungen eingezogen. Dafür gibt es 2 Gründe. Der erste, der Häftling kann damit jedes Dokument fälschen. Der zweite, so ein Stift dient als Druckfarbe bei der Herstellung der Spielkarten der Ganoven, der Stirki und also... Zugelassen ist nur ein schwarzer Bleistift, einfacher Graphit. Die Verantwortung des Graphits ist an der Kolyma außerordentlich, ungewöhnlich groß. Die Kartografen haben mit dem Himmel gesprochen, haben den Sternenhimmel ins Auge gefasst, nach der Sonne geschaut und einen Festpunkt auf unserer Erde bestimmt. Und über diesem Festpunkt, einer auf dem Gipfel eines Bergs, auf dem Gipfel eines Felsens, in den Stein getriebenen Marmortafel, stellen sie einen Dreifuß auf, ein Lattensignal. Dieser Dreifuß zeigt exakt die Stelle auf der Karte, und von ihm, vom Berg, vom Dreifuß, durch Talkessel und Schluchten, über Lichtungen, Brachen und Sumpfräume, zieht sich ein unmerklicher Faden, ein unsichtbares Netz von Längen und Breitenkreisen. In der dichten Taiga werden Schneisen geschlagen. Jede Kerbe, jede Marke ist eingefangen im Fadennetz des Nivellierinstruments, des Theodoliten. Die Erde ist vermessen, die Taiga ist vermessen, und auf den frischen Kerben begegnen wir auf Schritt und Tritt der Spur des Kartografen, des Landvermessers, einfachem, schwarzem Graphit.